Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert, herzlich willkommen. Dieser Satz ist jetzt fast genau 5 Jahre her.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Ihnen vor der Bundespressekonferenz gesagt, im Angesicht der vielen Flüchtlinge in Ungarn mit ihrem Ziel weiterzukommen, und zwar nach Deutschland. Für Medien war dieser Satz Rechercheauftrag von Anfang an. Wer sind wir? Was heißt schaffen? Was heißt das? Wie dieser Satz die journalistische Arbeit in den vergangenen Jahren bestimmt hat, unser Schwerpunktthema heute. Außerdem noch TikTok als Kaufobjekt und eine bei uns selten beleuchtete Textsorte, Zeitungshoroskope. Es ist bis heute ein langer Atem nötig, um es herauszufinden. Wie meistern die inzwischen vor Jahren Geflüchteten ihr Leben und wer hilft ihnen dabei? Das mit dem langen Atem gilt für Reportagen über alleinreisende Jugendliche ebenso wie beispielsweise über auseinandergerissene Familien. Manchmal wurde aus dem Begleiten, Beobachten und Berichten ein Selberhelfen. Nur, wo bleibt da die professionelle journalistische Distanz? Mein Kollege Michael Borgers hat bei 2 Journalistinnen nachgefragt, wie viel emotionale Nähe sie sich selber erlaubt haben bei ihrer Arbeit an Langzeitreportagen über Flüchtlinge.
Ulrike Schenk arbeitet seit vielen Jahren für 37 Grad im ZDF, ein vielfach für seine Reportagen ausgezeichnetes TV-Format. Eine Sendung, die über sich selbst sagt, Geschichten mitten aus dem Leben, authentisch und nah am Menschen zu erzählen. Geschichten wie diese.
Den Realschulabschluss in der Tasche und gerade eine qualifizierte Lehrstelle gefunden. Der junge Afghane Samir kam als 15-Jähriger allein nach Deutschland. 5 Jahre lang haben wir ihn begleitet. Jahre zwischen Hoffnung und Angst.
5 Jahre, über die Autorin Ulrike Schenk heute sagt.
Natürlich hat man auch eine höhere Verantwortung, weil man ja irgendwie auch an einen Punkt kommt, wo man Fragen beantworten muss und auch mal einen Ratschlag gibt. Und da war ich irgendwann auch in der Position, da hatte ich das Gefühl, es wird mir zu viel.
Schenk ist in dieser Zeit nicht nur Journalistin. Zu Beginn, nach der ersten Reportage, bleibt sie in Kontakt mit dem Jugendlichen. Als Privatperson, wie sie betont. Und hilft Samir, sich zurechtzufinden. Im Kontakt mit Behörden, bei seinem Versuch, dauerhaft Asyl zu erhalten. Als sie sich entscheidet, wieder über den Fall zu berichten, helfen ihr diese Erfahrungen bei der Recherche.
Weil ich habe ja ganz oft dann nach Drehschluss so kleine Randbemerkungen mitbekommen. Ich habe seinen afghanischen Vormund kennengelernt und konnte sowohl seine Fluchtroute als auch seine Familiengeschichte eben sehr genau nachrecherchieren.
Dass sie als Journalistin einem Protagonisten näher kommt, für Schenk ist das nicht ungewöhnlich.
Bei 37 Grad haben wir fast immer die Situation, dass wir Menschen über mehrere Monate begleiten als Autoren. Und da entstehen natürlich auch Beziehungen.
Alles andere wäre nicht menschlich, findet sie. Sagt aber auch klar, journalistisch habe sie weiterhin ihre Hausaufgaben machen und genau recherchieren müssen. Auch Katrin Elger berichtet als Journalistin regelmäßig über Flüchtlingsgeschichten. Für den Spiegel geht sie immer wieder der Frage nach, wie Integration gelingen kann. Lange Geschichten. Die Redaktion lässt dabei bereits im Vorfeld abklären, ob bei dem Bericht ausreichend emotionale Distanz zum Thema gewahrt bleibt.
Wir haben Standards beim Spiegel, die uns vorgeben, wie wir arbeiten sollen. Da gibt es auch ein Kapitel, das nennt sich Nähe. Da steht zum Beispiel, dass wir Verständnis für die schwierige Lage von Protagonisten zeigen, aber wir beraten sie nicht, wir therapieren nicht oder werden gar zu deren Verbündeten. So. Wir wahren professionelle journalistische Distanz.
Theoretisch sei das eine gute Anweisung. Praktisch, aber oft schwer umsetzbar.
Also die Texte leben ja davon, dass man sehr nah drankommt und man kommt an die Menschen nicht nah ran, ohne dass man Nähe zu ihnen kriegt.
Immer wieder schreibt Elga über Familien, die auf der Flucht getrennt werden. Über Schicksale, die sie auch persönlich berühren. Und manchmal bleibt ein Kontakt über die Geschichte, wenn sie aufgeschrieben ist, hinaus erhalten. So wie im Fall eines syrischen Ehepaars, das sich nach Jahren der Trennung zum ersten Mal wieder sieht.
Und für mich war das aber auch ein emotionaler Moment, weil ich darüber geschrieben hatte, weil sie mir leid hat. Das stellt man ja nicht ab als Journalist. Also man ist ja nicht nur Journalist, sondern auch Mensch.
In den meisten Fällen aber bleibt es bei rein beruflichen Kontakten. Schuldgefühle habe sie keine, wenn sie Menschen ihren Schicksalen überlässt und sich nicht wieder meldet. Das Verhältnis für sie klar definiert. Als Journalistin geht sie ihrem Beruf nach und auch Flüchtlinge haben bestimmte Erwartungen an diese Begegnungen.
Warum sollten die sonst mit uns sprechen? Das ist, wenn sich jemand entscheidet, uns zum Beispiel zu kontaktieren oder bereit erklärt, mit mir zu sprechen, dann steckt da natürlich oft das Motiv dahinter, dass der oder diejenige hofft, dass durch die Aufmerksamkeit, dass er dadurch etwas erreicht, dass die Behörden aufmerksam werden, dass es ein Verfahren beschleunigt.
So war das auch im Fall von Samir, den Ulrike Schenk kurze Zeit nur privat und vor allem als Journalistin begleitet hat. Der mittlerweile 20-Jährige hat zwar inzwischen erfolgreich eine Lehre als Kälteanlagenbauer hinter sich. Auf einen sicheren Aufenthaltsstatus wartet er aber bis heute vergebens.
Es ist genau das, was man uns ja auch vorwerfen würde, dass wir da agieren. Das hat überhaupt nicht geholfen. Das hat die Gerichte auch nicht beeindruckt.
Mit ihrer Berichterstattung habe sie dem afghanischen Flüchtling also weder geschadet noch wirklich geholfen, sagt die ZDF-Journalistin.
Michael Borgas, wir wollen die Reflexion vertiefen mit der Journalistikprofessorin Susanne Fengler. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Erich-Brost-Instituts für internationalen Journalismus an der TU Dortmund. Von ihr kam Anfang des Jahres als Mitherausgeberin eine vergleichende Studie heraus, die besagt, über Migration und Flucht wird zusammen mit Ungarn in keinem anderen EU-Land so intensiv berichtet wie in Deutschland. Der Auftrag für die Studie kam von der Otto-Brenner-Stiftung der Gewerkschaft IG Metall. Es wurde ein Vergleich der Berichte aus Deutschland mit denen aus 16 weiteren Staaten. Kurz vor der Sendung habe ich Susanne Fengler nach der Art und Weise gefragt, wie in Deutschland über Flüchtlinge seit August 2015 berichtet wurde. Solche emotionalen Zugänge, wie eben gehört, welche Lücke haben die denn geschlossen?
Ich würde gar nicht sagen, dass die eine Lücke ausgeglichen haben. Ich würde sagen, dass die Berichterstattung in Deutschland sehr viel umfangreicher war als in allen anderen Ländern, wie Sie richtig gerade schon herausgehoben haben, mit der Ausnahme Ungarn. Und weil sie sehr viel umfangreicher war, war sie natürlich auch sehr viel komplexer. Wir hatten auch einen deutlich anderen Fokus in der Berichterstattung, die wir exemplarisch analysiert haben. Wir müssen ja dazu sagen, wir haben 6 ausgewählte Untersuchungswochen uns vorgeknöpft zwischen August 2015, also dem Startpunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, und März 2018, das war unser Schlusspunkt. Und hier haben wir natürlich auch, wie gesagt, nur einen Teil des ganz großen Spektrums analysieren können, aus forschungsökonomischen Gründen. Aber wir sehen eben ganz klar in Deutschland, dass sich die Berichterstattung insofern unterscheidet, als dass es um Migration und Flucht ins eigene Land geht. Da sticht Deutschland zusammen mit Italien deutlich heraus. Das sind 2 Länder, in denen es wirklich darum geht, die Menschen, die auf der Flucht sind, die Migranten sind, die kommen nach Deutschland und der Fokus liegt auf dem Inland. Und also, innerhalb der inländischen Berichterstattung gibt es natürlich auch noch mal ganz viele Unterschiede.
Also blicken wir auf die Inlandsberichterstattung, quasi eine Spezialität für Deutschland. War sie denn nun einseitig oder überreich an Perspektiven?
Ja, ich würde im Vergleich auch mit den anderen Ländern, die wir untersucht haben, sagen, dass sie schon reich an Perspektiven war, weil wir zum Beispiel einen deutlichen Anteil auch an Bürgern und zivilgesellschaftlichen Akteuren hatten, die dort zu Wort gekommen sind. Die sind in anderen Ländern deutlich weniger stark oder teilweise gar nicht vorgekommen. Das spiegelt natürlich auch ein Stück diese, ich sage in Anführungsstrichen, Willkommenskultur, die wir gerade am Anfang hatten. Da war ja sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement und das spiegelt sich eben auch in der Berichterstattung ganz deutlich wieder. Dann gibt es zum Beispiel auch Fälle, wir hatten in Ungarn 2 Medien untersucht, eine staatsnahe, eine staatsferne Redaktionen und wir sehen eben auch, dass die eine ungarische Zeitung quasi ohne jeden Flüchtling oder Migranten als Akteur auskommt in dem ganzen Untersuchungszeitraum. Also da sind wir sehr viel breiter aufgestellt. Wir sehen aber auch Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Zeitungen.
Das sind die FAZ und die Süddeutsche Zeitung bei Ihnen ja gewesen.
Genau, also die Süddeutsche Zeitung hatte also quantitativ auch noch mal deutlich stärker, also umfangreicher als die FAZ berichtet. Und es fällt auch auf, dass der Anteil der Berichterstattung, die sehr positiv sich mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt war, auch hier deutlich ausgeprägter war. Das ist ein Trend, den wir insgesamt für Westeuropa erkennen können. Da sehen wir deutliche Unterschiede, wie linksliberale Medien mit dem Thema umgehen. Also da ist der Tenor deutlich stärker auf Hilfe und die Situation der Migranten und Flüchtlinge ausgelegt, während es in den konservativen Medien und osteuropäischen Medien sehr viel stärker um Probleme mit Migranten und Flüchtlingen und um Proteste, Manifestationen dagegen geht.
Frau Fengler, wenn ich in die Richtung fragen möchte, jetzt welchen Ausgleich denn solch einfühlsame Porträts schaffen, Reportagen, wie im Beitrag vorhin angesprochen, im Gegensatz zu Analysen, Berichten oder Politiker-Statements möchte ich mal doch noch mal auch auf Klaas Relotius kommen, der nun zum Beispiel ja gerade mit seiner Königskinder-Reportage im Spiegel als Reporter, das war ja eine Märchenerzählung über ein Geschwisterpaar aus Syrien mit ihrer Fluchtgeschichte, das Paar gab es ja gar nicht, glich der Klaas Relotius eine Art Defizit für sie aus, das auch selbst gemacht war durch die Dominanz eben von Nichtbeteiligten im Berichten über Flüchtlinge, eine Dominanz der Politik in der Mehrzahl der Artikel.
Ja, also wir finden ganz klar, dass politische Perspektiven und Politiker als Akteure ganz klar die Berichterstattung dominieren. Und Migranten und Flüchtlinge kommen in Deutschland noch stärker als in anderen Ländern, aber insgesamt auch sehr untergeordnet zu Wort, werden dort erwähnt. Das ist in den USA auch anders. Die beziehen sehr viel stärker Migranten und Flüchtlinge in die Berichterstattung ein. Aber wir sehen eben auch, dass die Berichterstattung in vielen Fällen gar nicht so genau hinschaut. Also in wirklich einem Bruchteil der Artikel erfahren wir überhaupt, aus welchen Ländern die Flüchtlinge und Migranten kommen. Und das wäre natürlich ein wichtiger Punkt, um auch deren Kontext einschätzen zu können. Und auch wenn es um die Bezeichnung geht, geht es um Flüchtlinge, geht es um Migranten, da sind viele Artikel schwammig bis ungenau. Und auch da, denke ich, haben wir ein Defizit, mehr Klarheit für den Leser zu schaffen oder für den Nutzer.
Warum diese Unschärfe? Was ist Ihre Erklärung?
Also ich würde mir das so erklären, dass das Thema natürlich, wenn man es umfassend einschätzen möchte, eben auch einschätzen möchte, wie steht es denn um die Fluchtursachen oder Migrationsursachen in den Herkunftsländern? Was passiert wirklich in den Transitländern? Dass dazu natürlich eigentlich auch ein wirklich umfangreiches Netz an Auslandskorrespondenten und ein sehr tiefes Verständnis der Situation vor Ort benötigt wird. Gerade wenn es natürlich um sich überschlagende Ereignisse geht, wie wir ja 2015 das natürlich gesehen haben, bleibt oft nicht viel Zeit und auch diese Expertise muss ja erstmal erworben werden. Wir sehen zum Beispiel, dass im Verlauf der Zeit die Artikel deutlich klarer werden in der Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten. Aber gerade am Anfang war eben auch das benötigte Wissen, um die Situation einschätzen zu können, offenbar noch nicht so stark ausgeprägt und nach wie vor bleibt es eine Herausforderung, wirklich die Situation auch der Flüchtlinge und Migranten in den Herkunftsländern einzuschätzen und was eben dort auch die konkreten Flucht- und Migrationsmotive sind.
Emotionalität in der Flüchtlingsberichterstattung. Das war Susanne Fengler, Journalistikprofessorin in Dortmund. Noch mehr zum Thema heute ab 19.15 Uhr in unserer Sendung zur Diskussion. Diese Woche haben sich wegen Corona viele Ordnungsämter in den Nahverkehr begeben und das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung in Bussen, Bahnen und auf Bahnsteigen kontrolliert. 150 Euro teuer kann es werden für alle, die als Maskenmuffel erwischt werden. Ein komisches Wort in der Berichterstattung, über das mein Kollege Stefan Fries gestolpert ist für sein Sagen und Meinen.
Medias Res.
Die Kontrolleure in Hamburger Bussen und Bahnen sollen von heute an durchgreifen. Sie verdonnern nicht nur Schwarzfahrer zu einem Bußgeld, sondern auch Maskenmuffel.
Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, planen mehrere Bundesländer nun rigoroser gegen sogenannte Maskenmuffel vorzugehen.
Bundesverkehrsminister fordert Bußgeld für Maskenmuffel.
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 Sagen und Meinen. Der Sprachcheck.
Ein Muffel ist laut Duden jemand, der einer bestimmten Sache gleichgültig oder desinteressiert gegenübersteht. Wir kennen den Muffel vor allem als Sportmuffel, also jemand, der keine Lust auf Sport hat. Ein Muffel nennt man auch einen mürrischen, unfreundlichen Menschen, zum Beispiel den Morgenmuffel. Wen Medien als Maskenmuffel bezeichnen, der ist vielleicht tatsächlich beides, mürrisch und gleichgültig. Der Begriff verharmlost aber, worum es geht. Denn wer keine Maske trägt, obwohl er es müsste, ist nicht nur muffelig, sondern verstößt gegen die Maskenpflicht, die auf der Grundlage von Gesetzen angeordnet wurde. Er gefährdet damit Gesundheit und Leben von anderen, was Morgenmuffel und Sportmuffel nicht tun. Statt von Maskenmuffeln können Medien von Maskenverweigerern sprechen oder von Menschen, die gegen die Maskenpflicht verstoßen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Die chinesische Video-App TikTok schafft es beinahe täglich in die Schlagzeilen. Wie sicher ist deren Nutzung? Was hat der US-Präsident gegen sie? Steht TikTok in den USA nun kurz vor dem Verbot oder dem Verkauf? Jetzt hat offenbar auch der Datenbankriese Oracle Interesse sowie zwei Investmentfirmen. Mehr von Markus Schuler aus San Francisco.
Bei den beiden Investmentfirmen handelt es sich um General Atlantic und Sequoia Capital. Beide halten bereits Anteile an dem chinesischen Mutterunternehmen von TikTok, ByteDance. Angeführt wird das Konsortium aber vom Datenbankunternehmen Oracle. Dieses könnte sich, so das Wall Street Journal, als möglicher weiterer Käufer der Video-App in Stellung bringen. Bislang verhandelt hauptsächlich das Softwareunternehmen Microsoft um eine Übernahme. Interesse haben zuvor auch schon Google und Twitter gezeigt. Ein Kauf von TikTok durch diese Firmen ist aber eher unwahrscheinlich. Oracle ist wiederum ein ungewöhnlicher Interessent, denn das Unternehmen ist bislang nicht im Social Web engagiert. Es richtet sich mit seinen Datenbanklösungen ausschließlich an Geschäftskunden. Der Chef und Gründer des Unternehmens, Larry Ellison, gilt aber als Freund und Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Der will mit einer Verordnung TikTok bis Mitte September in den USA verbieten.
Es ist Mittwoch und damit Glossentag für Arno Orzesek. Er wirft für uns einen Blick in die mediale Glaskugel. Es geht ihm um ein recht junges Jubiläum, um 90 Jahre Zeitungshoroskope.
Wir sind hin und her gerissen. Einerseits gelten Zeitungshoroskope als totaler Unfug. Jeder seriöse Astrologe kann bestätigen, die paar Zahlen, die sich nur an den 12 Tierkreiszeichen orientieren, ohne Aszendent, Horoskophaus, Mondknoten und andere elementare Dinge, sind skandalös unterkomplex. Tagtäglich eine einzige Prognose für ein Zwölftel der Menschheit? Nee, das ist echt zu blöd. Nicht umsonst wettert das Online-Magazin Astrologie 2000 mit Abscheu gegen Vulgärastrologie zur bloßen Unterhaltung. Andererseits sind wir erstaunt. Am 24. August 1930 also hat der Sunday Express im ersten Boulevardzeitungshoroskop überhaupt der frisch geborenen Prinzessin Margaret ein ereignisreiches Leben vorausgesagt. Und spätestens seit der Netflix-Serie The Crown weiß alle Welt, ha, genau so kam's dann. Allein Margarets Männergeschichten und ihr Zoff mit Schwester Elizabeth. Außerdem stand an jenem Tag der Merkur im Tierkreiszeichen der Jungfrau. Deshalb hatte wohl auch die Geburt des Zeitungshoroskops als solche den Segen von oben. Denn Merkurius ist in der römischen Mythologie der Götterbote. Oder gibt's wirklich bessere Erklärungen dafür, dass das Zeitungshoroskop als Medium außerirdischen Wissens so eine Riesenkarriere hingelegt hat? Schon klar, wer die Astrologiekritik von Wissenschaftscracks wie Karl Popper und Paul Feierabend liest, der fällt vom Glauben an die Sterne ab wie eine faule Birne vom Baum. Seriöse Astrologie, die gibt's gar nicht, weder in Zeitung noch sonst wo, basta. Aber seien Sie ehrlich, liebe Mitmenschen, und erfreuen Sie sich an unserem Wortspiel. Lesen Sie jemals nach Feierabend Feierabend? Na bitte, auch wir haben im Vorblick auf die knifflige Glosse lieber unser Wochenhoroskop im hiesigen Fachblatt Astrowoche studiert. Und wieder Volltreffer. Löwen wird dort online auf den Kopf zugesagt, diese Woche werden Sie im Job mit großen Herausforderungen konfrontiert. Woher wusste die Astrowoche, dass wir wegen der Horoskope von erkenntnistheoretischem Schwindel befallen würden, wenn es ihr nicht die Sterne verraten haben? Heute dann, wie zum Ausgleich, Seelendoping vom Online-Express höchst selbst, dem gemeinsamen Portal von Daily und Sunday Express. Der Express rät allen Löwen, zeig Initiative und gestalte deine eigenen Möglichkeiten. Kein Journalist in Schreibnot, der sich da nicht ermuntert fühlte. Und Sie können nicht leugnen, wir gestalten unsere Glosse exakt nach unseren eigenen Möglichkeiten. Ja, liebe Schlaumeier aller Geschlechter, wir wissen, dass Sie das alles auf den Barnum-Effekt schieben. Danach neigen labile Geister dazu, vage Aussagen über die eigene Person, hier das eigene Sternzeichen, als zutreffend zu empfinden. Und wir wollen Sie auch nicht davon abhalten, Zeitungshoroskopen nicht zu vertrauen. Doch wir selbst sitzen in der Klemme. Für uns gilt, was der Astrologe Norbert Kiso auf sternzeichen.net verlautbart. Der Mensch hat mit seinem Verstand ein mächtiges Werkzeug entwickelt, was ihm oft auch zu schaffen macht. Genau das ist unser Problem. Der Verstand macht uns zu schaffen, seitdem wir uns mit dem Horoskopkram beschäftigen. Ach, wir wollen ja wieder an die Rationalität glauben. Aber unser Horoskop auf instyle.de sagt klipp und klar, heute sei der beste Tag, um ein wichtiges Vorhaben ein bisschen zu verschieben.
Irrtum ausgeschlossen. Die Glosse von Arno Orzesik. Und jetzt noch kurz ins Emsland.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Mike Röser. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter der Lingener Tagespost. Das ist eine Bezirksausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und unsere Schlagzeile von morgen wird sich drehen um Bauplätze in Emsbüren. Das ist eine Gemeinde bei uns hier. Da fühlen sich Anlieger von der örtlichen CDU getäuscht. Die Anlieger mögen gar nicht, dass ihr Wäldchen vor dem Hause abgeholzt werden soll zukünftig, um dort neue Bauplätze auszuweisen. Das monierten sie bereits vor einem Jahr. Und nun hatte in einem anderen Zusammenhang die CDU vor Ort eine andere Fläche zunächst als Blumenwiese ausgewiesen und in dem Zusammenhang auch gesagt, dort sollen zukünftig auch Bauplätze entstehen, was vorher immer als schwierig dargestellt wurde. Und nun sehen sich die Anlieger eben von der CDU getäuscht.
Und noch diese Meldung, eine Verbalattacke auf einen Journalisten hat für Brasiliens Präsidenten Bolsonaro ein Nachspiel. Senator Randolph Rodrigues von der Mitte-Links-Partei Rede erstattete nach Medienberichten Anzeige bei der Menschenrechtskommission der Organisation Amerikanischer Staaten. Das Verhalten von Bolsonaro sei ein Angriff auf die Pressefreiheit, erklärte Rodrigues. Bolsonaro hatte einem Reporter am Sonntag Schläge angedroht, als dieser ihn nach der Rolle der Präsidentengattin Michelle in einem Korruptionsskandal befragte. Ein Tweet, in dem nach der Herkunft des Geldes von Michelle Bolsonaro gefragt wird, wurde in Brasilien innerhalb von 24 Stunden mehr als 1 Million Mal geteilt. Das war unser Medienmagazin, leicht auch online zu finden auf deutschlandfunk.de/mediasres. Danke bis hierhin, sagt Henning Hübert. Gleich im Büchermarkt mit Dina Netz unter anderem der Mondbebenroman von Ludwig Fels.